sexy und bodenständig. Till Räther und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Na?
Wie geht's dir?
Ups, ganz okay. Wie geht's dir?
Die ersten Leute fangen an, dein Buch zu lesen. Also Leute lesen dein Buch. Dein Buch ist vorab verschickt worden, obwohl es jetzt erst in 6, 7, 8 Wochen erscheint ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist
und
sehr
die ersten
aufregend.
Leute lesen dein Buch. Du weißt, dass Menschen in Deutschland und überhaupt im gesamten Dachbereich irgendwie dein Buch schon vorab in der Hand haben und es lesen. Wie ist das? Wie fühlt sich das an?
Das ist sehr aufregend. Sehr aufregend und sehr angsteinflößend. Also ein paar haben auch schon gesagt, dass sie es und einigermaßen glaubhaft gesagt, dass sie es super finden und dass es ihnen gefällt und andere schweigen und das ist auch vollkommen in Ordnung.
Ja, ich habe ja auch tatsächlich, es gab auch schon auf Twitter die ein oder andere liebenswerte Person, die was Positives gesagt hat. Das ist irgendwie, finde ich, ganz, ganz toll. Du kommst aber auch mit dem Schweigen von Menschen gut klar. Schwierig. Ich meine,
tue ich natürlich nicht, aber ich erlaube mir nicht damit. Ich möchte mir nicht erlauben, damit nicht klarzukommen, weil es vollkommen in Ordnung, also es ist erstens vollkommen in Ordnung, mein Buch nicht so doll zu finden. Es ist auch vollkommen in Ordnung, es bekommen zu haben und es einfach erstmal nicht zu lesen oder es einfach weiter zu verschenken.
Ja.
Deswegen irgendwem Gram zu sein oder das zu erwarten oder so, finde ich so affig und bescheuert, dass ich dieses Gefühl, wenn es in mir aufkommt, sofort niederkämpfe.
Ich weiß genau, was du meinst. Mir geht es auch so. Ich habe tatsächlich im Sommer, als dann mein Roman Treue Seelen endgültig für meine Begriffe, wusste ich in dem Moment, fertig war, habe ich ein paar Freunde aus, mit denen ich, also ja, wirklich enge Freunde von mir, auch aus Berlin, gefragt, 2, 3, ob sie das lesen wollen, weil wir auch drüber gesprochen haben. Und der eine, der auch sehr bereitwillig gesagt hat, er würde es gerne lesen, der hat auch gar nichts dann dazu gesagt. Und da muss ich auch sagen, ja, ich erlaube mir einfach auch nicht, dabei irgendwas zu empfinden. Und wir kommunizieren regelmäßig, reden über völlig andere Sachen. Und ich habe ihn genauso lieb wie immer und er mich, glaube ich, auch. Aber es passt auch. Ich bin innerlich total versteinert. Insofern habe ich mir das auch abgeschnitten. Aber man registriert es. Man registriert es schon.
Ja, man registriert. Ja, aber wie gesagt, ich finde, es gehört dazu, dass man das einfach. Das ist Teil des Deals, dass man das aushalten muss und niemanden übel nehmen darf. Bisher hat zumindest noch keiner
übel nehmen eh nicht,
keiner gesagt, dass er es richtig, richtig scheiße findet. Aber auch das ist wäre voll okay. Why not?
Ja, finde ich stark, dass du das sagst. Ich frage mich, ob Leute das überhaupt sagen würden, ob wir überhaupt noch in einer Gesellschaft leben, in der man einander so viel zu, was rede ich für einen Unsinn, ob wir uns soziale Beziehungen gebaut haben. Das ist ja kein gesellschaftliches Thema, sondern es geht eher darum, ob man selber, finde ich, sich soziale Beziehungen geschaffen hat, die auch diese Art von harscher Kritik äußern, überhaupt zulassen würden. Ich bin gar nicht sicher, ob ich mich mit Menschen umgeben habe, die mir sagen wollen würden, wenn sie etwas richtig, richtig scheiße
finden. Nein, das sowieso nicht. Ich hoffe nicht. Aber aber
das wäre schon geil eigentlich, oder? Wenn jemand das mal sagen würde.
Nee.
So kack das ist.
Nee, finde ich nicht so geil. Fände ich, glaube ich, nicht so geil. Also wenn es jemand ist, dessen Meinung mir wichtig ist, dann würde ich denken, ja, jetzt ist es zu spät. Also jetzt kannst du es auch für dich behalten, weil jetzt ist es gedruckt, jetzt möchte ich das nicht mehr wissen.
Okay.
Nö, aber kann ja sein, dass es mal irgendwer verreist oder sowas, aber also, oder dass irgendwelche blöden Amazonen 1-Sterne-Kommentare oder so, das, aber das finde ich auch. Ich finde ja nichts affiger, als wenn man solche Leute dann irgendwie auf seinen Social-Media-Kanälen irgendwie fertig macht, weil sie das eigene Werk blöd fanden. Ich finde, sowas gehört sich nicht.
Ja, allerdings. Das ist so ein bisschen, das muss ich auch sagen, ich finde der öffentliche, also die öffentliche Reaktion auf Kritik finde ich wirklich auch sehr, sehr schwierig. Und ich möchte niemandem diese Empfindung absprechen, aber es macht auf mich, da bin ich auch, ich dachte, ich wäre total altmodisch, weil es auf mich keinen guten Eindruck macht und weil ich denke, naja, früher hätte es sowas nicht gegeben. Aber wir haben uns neulich darüber unterhalten, wir haben uns über das Buch mit den Briefen von Jurek Becker unterhalten und ich habe da nochmal drin rumgeblättert und habe dann einen Brief gefunden, habe ich dir auch schon gezeigt, den er 1992 an Frank Schirmacher, den damaligen FAZ-Literaturchef noch geschrieben hat und sich bitterlich darüber beschwert hat, dass Marcel Reich-Ranicki seinen, also Jurek Beckers Roman Amanda Herzlos verrissen hat in der FAZ und sich bei Schirmacher beschwert, warum denn Reich-Ranicki überhaupt beauftragt worden sei. Der hätte doch vorher schon zu verstehen gegeben, dass ihm das Buch nicht gefällt. Und das sei ja wirklich überhaupt nicht zu also es ist auf dieser Brief ist auf so vielen Ebenen alleine sich zu beklagen, dann wirft er Reich-Ranicki irgendwie noch Altersstarrsinn vor und beschwert sich beim Chef, also wirklich so nach dem Motto, ja, I need to speak to a manager.
Man sieht nicht gut aus dabei.
Und es ist scheiße.
Ich meine, ich bin natürlich nicht Jurek Becker, aber was würde ich darum geben, von Marcel Reich-Ranicki verrissen zu werden? Dann gibt es irgendwas Geileres.
Aber das ist genau das Ding. Das ist so, ich meine, wenn man sich diese Pyramide anschaut, dann sind wir ganz unten und jemand wie Jurek Becker war zu diesem Zeitpunkt wirklich ganz, ganz oben. Und trotzdem, also dass die Bedürftigkeit dann so groß ist, dass du dich wegen sowas nicht entblödest, dich zu beschweren.
Ja. Ja, vor allem, was soll daraus folgen? Also, was hast du davon? Außer, dass du klargemacht hast, dass dich die Kritik getroffen hat, anstatt dass du klar machst, dass die Kritik dir am Arsch vorbeigeht, weil es dir wurscht ist, was ja die viel bessere Position wäre.
Total, du hast absolut recht. Also man macht sich damit zu einem Überfluss. Erstens bringt es überhaupt nichts und zweitens macht man sich klein und zeigt seine Verletzbarkeit, aber auf nicht produktive Weise. Ganz seltsam, ja. Okay.
Das war gar nicht unser Witz. Aber wie schön, dass wir schon so ins Plaudern gekommen sind, weil ich ein bisschen Angst habe, dass das Thema, über das wir heute eigentlich sprechen, die Folge relativ kurz macht. Aber das ist vielleicht auch nur meine persönliche Wahrnehmung. Ich glaube, du freust dich einfach schon seit Wochen drauf, dass wir das jetzt machen.
Ich freue mich vor allem drauf, dass wir jetzt hier mal die Stimme von meiner außerordentlich geschätzten Lektorin Katharina Rottenbacher hören können, die angerufen hat.
Hallo Alena, hallo Till, hier ist Katharina Rottenbacher. Ich möchte natürlich im Grunde eigentlich nur eine von diesen ganz tollen Tassen gewinnen. Gleichzeitig würde mich aber interessieren, woher ihr eure Inspiration, eure Ideen nehmt. Oft gibt es ja dieses etwas naive Bild vom Schriftstellerinnen, denen die Geschichte aus der Feder fließt und sie ihr nur als Gefäß dienen. Ich glaube, das ist eine naive und unwirkliche Vorstellung, aber vielleicht geht euch das ja manchmal auch so. Das würde ich gerne wissen. Viele Grüße und bis bald. Tschüss.
Ja, Mensch, wunderbar. Danke, dass du angerufen hast, Katharina. Ich finde das Thema, es ist natürlich das Thema schlechthin, auch wenn du das jetzt nicht, du streitest es ja nicht ab, du findest es nur nicht,
nein.
Du findest es schwer, darüber zu sprechen, sagen wir mal so, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja. Ich finde es schwer, darüber
zu sprechen. Bist du ein Gefäß?
Ich als Gefäß? Nein, ich bin kein Gefäß. Ich habe
wirklich nicht? Naja, ich wundere dich, dass du das so einfach für dich beantworten kannst. Ich bin mir gar nicht, ich glaube auch, dass ich kein Gefäß bin für etwas, was das Universum da reingegossen hat und was ich jetzt durch meine Tülle.
Ich finde dieses ganze Thema Inspiration einfach so aufgeladen, schon wieder mit so Schriftsteller-Kitsch oder Kreativitätskitsch. Ja. Und also richtig weiß ich eigentlich gar nicht, was damit gemeint ist. Wie immer, wenn ich Dinge nicht weiß und wie es alle großen Geister machen, habe ich Inspiration gegoogelt und bin natürlich nur auf irgendwelche Wohn-Deko-Wandfarben, Teppiche und so weiter gestoßen dabei. Aber ja, es hat mich nicht so richtig weitergebracht. Und alles, was ich gefunden habe zur Herkunft des Wortes
dann,
und so weiter, hat
mich auch lass mich mal bitte ganz pragmatisch was fragen. Du bist ja aber, okay, das Buch, was jetzt von dir erscheint, junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Das ist angeregt, darüber reden wir ja auch hier, von deiner Familie, von einer Familie, von deiner Familiengeschichte und von realen Personen und so weiter. Trotzdem hatte ich ja daran an dieser Familienkonstellation und so weiter auch was inspiriert und angesprochen. Das hast du ja auch schon mal erzählt, diese Mütter-Töchter-Geschichten und wie das sich über Generationen weiter fortpflanzt und so weiter und so fort. Und jetzt bei deinem neuen Buch behandelst du ein relativ aktuelles und politisches Thema, aber das hast du dir ja nicht willkürlich unwillkürlich zugeflogen. Ich habe halt das Gefühl, dass es schon interessant ist, sich zu überlegen oder darüber zu reden, was an bestimmten Dingen, mit denen man sich beschäftigt, sie so interessant machen oder so viel in einem zum Klingen bringen, dass man sich damit ein Dreivierteljahr oder ein Jahr oder zwei Jahre beschäftigen kann. Das ist für mich das Geheimnis, das Mysterium der Inspiration.
Ja, ja, aber ich finde es gar nicht so geheimnisvoll.
Nee, muss ja auch nicht geheimnisvoll sein. Ich sehe auch Inspiration
ich
find, als
immer
null
so,
geheimnisvoll.
Ich habe immer das Gefühl, das ist immer das, also was von außen, so der Geist wird eingehaucht und so. Und das ist, manchmal fallen halt Dinge zusammen, ein Thema, das einen, oder ein politisches oder ein gesellschaftliches Thema, das einen interessiert, und dann hat man eine Idee für eine Figur, das, was ja auch meistens von einer Mischung aus realen Personen ist, und dann sozusagen backt man das zusammen, so wie man halt einen Teig anmischt, und dann kommt dann am Ende kommt mit Glück was Interessantes raus. Und das kommt halt von alleine. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob
es kommt doch von alleine. Also es ist doch so ein bisschen geheimnisvoll.
Nein, es ist nicht geheimnisvoll. Es ist sozusagen, ich glaube nicht, dass man es, wenn die Frage ist, was inspiriert dich oder wie lässt du dich inspirieren, dann setzt es ja immer voraus, dass es so was, dass man das aktiv herbeiführen könnte. Und das glaube ich halt nicht so richtig.
Okay, du gehst am Wochenende
ja
gerne in die Natur, zu den Tieren. Esel, ja. Wollschweine, Schafe, Ziegen, Lämmlein, Zickerl.
Ja, aber ist dir aufgefallen, in keinem meiner Bücher kamen bisher Tiere vor?
Absolut, aber so eins zu eins funktioniert es ja auch nicht. Aber es passiert doch zum Beispiel, weil du suchst das suchst ja die Nähe des Wollschweines immer wieder.
Ja.
Periodisch immer wieder. Und offensichtlich passiert ja irgendwas mit dir, und das Wollschwein gibt dir etwas, was du wahrscheinlich gar nicht so genau, natürlich schlägt es sich nicht eins zu eins im Text nieder, aber hast du nicht das Gefühl, dass da im Kontakt etwa am Wochenende mit dem Wollschwein sich etwas öffnet in dir, was, wenn man so möchte, Öffnung für Inspiration schafft?
Ja, ich öffne dir auch gleich mal was. Ich glaube, das ist ein Knall. Das ist ein Quatsch. Nein, natürlich nicht. Ich liebe Wollschweine. Ich finde die wahnsinnig schnuffelig, und ich gucke mir gerne ihre feuchten Schnauzen an und finde das bezaubernd, aber nichts davon hat irgendeinen Widerhall. Ich sag dir, wie ich gestern Inspiration gefunden habe. Ich habe gestern über eine Figur nachgedacht, die so ein bisschen irgendwie eher so eine praktische, burschikose Frau ist und die sich jetzt mal was Gutes tun will.
Sexy und bodenständig.
Genau, ja, eher bodenständig. Und so auf, aber ihrer Sexiness ein bisschen auf die Sprünge helfen möchte und so in so ein neues Leben aufbrechen will. und die sich selber was zum Geburtstag schenken möchte. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was schenkt sie sich, also, womit fängt sie an, so ihr neues Ich zu basteln. Und gestern hat unsere geliebte und bewunderte Freundin Simone Buchholz getwittert, dass sie sich affengeile neue Federohrringe gekauft hat.
Okay.
Und dann dachte ich, ah ja, genau, die geht jetzt und lässt sich endlich mit 45 die Ohrlöcher stechen und kauft sich richtig, richtig scharfe Federohrringe. So, das war's. Also, fertig.
Ja, aber das ist doch super, das ist doch super interessant. Also,
ja, aber es ist relativ 1:1. Also, dass das Wollschwein in mir irgendwelche Dinge öffnet und dann Dinge, die vom Wollschwein da sozusagen rein induziert werden, aber als was ganz anderes rauskommen. So funktioniert es. Ich bin ein ziemlich oberflächlicher Mensch, weißt du? Ich bin nicht so deep, wie du vielleicht glaubst. Bei mir läuft es nicht durch so viele Gesteinsschichten der Filterung und der Umwandlung.
Ja, bei also dir möglicherweise. Ich glaube, man kann das auch gar nicht, das kann man, glaube ich, auch gar nicht unbedingt rekonstruieren. Ich dachte jetzt halt eher, ich finde, es gibt schon so Sachen manchmal, also ich merke, dass mir, also wir haben vor einigen Wochen über Erschöpfung gesprochen. Und es gibt aber, finde ich, auch, also ich kenne auch das Gefühl, dass mir nichts einfällt. Und das finde ich schon, also wenn man das dann möchte, finde ich, kann man das schon als Abwesenheit sozusagen von Inspiration betrachten. Und das wäre da, also ich gehe, ja, da hatte ich mich jetzt gefragt, ob vielleicht für dich der das Zielgespräch mit dem Wollschwein, mit der Natur, die Begegnung mit der Kreatur, ob das für dich dann sowas hat, wo man sozusagen wieder so genullt wird. Also ist es, ich meine, das ist wirklich der
ja, das meine ich, glaube ich. Ja, es ist so weit weg, so weit weg von allem anderen, dass man, dass ich mir das Hirn halt mit süßer Wollschwein-Nasen-Optik irgendwie zupflastere. Und das sozusagen meiner Erschöpfung entgegenwirkt, meiner geistigen.
Wie kommt es, dass die so feuchte Nasen haben? Ist das spezifisch für diese Schweine oder fällt es einfach mehr auf, weil sie halt ansonsten so wollig sind wahrscheinlich? Oder ist es der Kontrast, der größer ist als bei einer herkömmlichen Sau?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, alle Schweine haben irgendwie so ein bisschen feuchte Nasen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die feucht sind. Außerdem wühlen die damit ja im Schlamm. In der Erde.
Aber das finde ich interessant, was du gesagt hast, dass es so weit weg ist. Weil ich nämlich auch, also ich würde da genau, mir geht es, auch wenn ich das offenbar anders ausdrücke als du, mir geht es eigentlich genauso. Es gibt sowohl diese Sachen, also die Einfälle, lass uns Einfälle nennen, die Einfälle kommen entweder wirklich aus so ganz ganz konkreten Beifang, wie zum Beispiel in deinem Fall jetzt Simones Federohrringe oder so. Und dann finde ich aber schon, dass um sich in so eine Art Mindspace oder so zu begeben, wo einem dann wieder was einfällt, also wo das Gefäß gefüllt werden kann, dass es da schon eine Rolle spielt und was bringt, wenn man sich mit was ganz Fremdem und weit Entferntem beschäftigt. Die Natur, was ganz anderes. Also
Was ist denn dein Wollschwein?
Es ist ganz unterschiedlich. Ich bin wirklich eine Zeit lang auch immer mal wieder, ich habe dann auch so Phasen, wo ich wirklich wie so ein richtiger Vollhorst ins Museum gehe und dann da so mit nachdenklicher Miene irgendwie durch die Kunstwerke flaniere. Und auch da, aber einfach weil es mich dann so ganz weit wegbringt von dem, was ich gerade mache. Und
das wusste ich gar nicht, dass du gerne in Museen gehst. Das ist mir echt neu.
Ich hänge das auch nicht an die große Glocke und ehrlich gesagt, es gibt in Hamburg auch keine Museen. Also insofern selten, einmal im Jahr vielleicht oder so. Aber das ist zum Beispiel wirklich so ein Moment, wo ich merke, wo ich dann oft auch eher so ein bisschen erschrocken bin, wie viel von dem, was ich dann da gesehen oder was das in mir sozusagen ausgelöst hat, ich dann später tatsächlich auch wieder verwende oder so, dass ich dann denke, oh wow, die Batterien waren echt ganz schön leer oder du müsstest doch mal noch häufiger dich dann irgendwie auch mit anderen Arten von Kultur oder so konfrontieren. Es gibt ja auch so, du hast es auch vorhin, findest du, ich verwende trotzdem das Wort inspirierend. Gibt es bestimmte, oder anregend, gibt es bestimmte Menschen, die du besonders anregend findest? Ich sag mal, während du drüber nachdenkst, was hat mich damals wahnsinnig fasziniert? Es gibt, ich komme wieder auf meine Lieblingsautorin Patricia Highsmith zurück. Es gibt ein Buch von ihr, wie man einen Thriller schreibt, Suspense heißt es, und da schreibt sie auch so, da sind so ganz komische, handfeste Tipps, die irgendwie auch cool sind, dass wenn man jemanden mit einem interessanten, konkreten Beruf kennenlernt, dass man sich wirklich viel von denen erzählen lassen soll über ihren Beruf, weil es immer gut ist, wenn man dann irgendwie jemanden hat, der plötzlich im, Leute brauchen einen Beruf und es ist halt interessanter, als wenn die alle SchriftstellerInnen sind. Ist besser, wenn jemand auch mal ein Bilderrahmenmacherin ist oder so. Aber vor allem hat sie dann so einen Exkurs, wie sie schreibt, dass es oft gar nicht so die schillernden und faszinierenden und besonders bewegten Charaktere sind, die sie irgendwie anregen, sondern dass sie sich gerne mit so, ich glaube, sie schreibt relativ schonungslos, eher von so langweiligen und so ein bisschen eindimensionalen Figuren, Menschen, mit denen sie sich gerne umgibt und die sie dann wahnsinnig anregend findet, weil man das irgendwie so, ich würde es nicht so so menschenfeindlich sowieso überhaupt nicht, und bin da auch nicht so festgelegt. Ich fand es faszinierend, dass sie das so für sich so klar sagt, dass sie halt sozusagen sich mit langweiligen Menschen umgibt, weil die sie anregen, sich darüber Gedanken zu machen. Keine Ahnung. Ich merke aber auch, dass es gibt Leute, wenn ich mit denen zusammen bin, dann komme ich irgendwie auf Ideen. Dann komme ich nach Hause und merke so ein, zwei Tage später, dass mich das irgendwie angeregt hat. Ich kann aber jetzt gar nicht genau sagen, wer und wie. Hast du sowas?
Also ich habe ja mal vor sehr langer Zeit so ein Buch gemacht mit so O-Ton-Protokollen von Frauen, die in Dienstleistungsberufen arbeiten, verschiedenen. Und ich muss echt sagen, dass ich das irre spannend fand, was die erzählt haben, weil die natürlich einfach unfassbare Dinge erleben. Also auch Friseurin, keine Ahnung, Flugbegleiterin, die haben einfach die unfassbarsten Geschichten zu erzählen. Menschen, die in Hotels arbeiten, das ist eine Fundgrube an wirklich absolut abstrusem Kram. Und das fand ich tatsächlich ich erinnere mich wirklich an alle Gespräche, und ich glaube, ein paar Sachen, die mir erzählt haben, habe ich auch schon in Büchern mit verwurstet oder zumindest auf Partys preisgegeben als irgendwie interessante Story oder so. Also, aber das ist, glaube ich, nicht ganz das, was ist du ja meinst. Egal, ne?
Man soll sich.
Du meinst so Leute, die im Gespräch so anregend sind, dass man danach irgendwie so.
Nee. Ja, aber anregend nicht auf die Art, dass man so, müssen nicht besonders charismatische oder Menschen voller Esprit oder voller erstaunlicher Anekdoten oder so sein, sondern es gibt Menschen, wo ich das Gefühl habe, ja, wie soll ich das beschreiben? Vielleicht fühle ich mich in ihrer Gegenwart dann besonders wohl oder besonders sicher, so dass ich, dass so eine Sicherheit bei mir entsteht. Ich finde, dass Anregung eigentlich dann entsteht, wenn man sozusagen von dem, und das ist auch schon mit dem Wollschwein, so ein bisschen geht es in die Richtung, dass man von dem, was einem halt so wahnsinnig vertraut ist, so einen Schritt wegtreten kann. Und dass man das Vertraute und Bekannte aus einer leichten Entfernung in etwas anderem Blickwinkel sehen kann und dass das Vertraute unvertraut und fremd und vielleicht sogar auch ein bisschen unheimlich oder so wird. Das ist ja schon auch das, was du erzählst. Plötzlich sieht man halt die Flugzeugkabine und die sozialen Interaktionen mit anderen Augen, und plötzlich sieht man den Sozialraum Hotel mit anderen Augen, wenn man sich mit den Menschen, Frauen unterhalten hat, die da arbeiten. Aber mir reicht auch manchmal schon, dass irgendwie jemand mir, mit dem ich einen Spaziergang gemacht habe oder mit einer Kollegin, mit der ich mich unterhalte oder so, mir so ein Gefühl von, weiß ich nicht, so ein Gefühl von Sicherheit gibt, wo ich mich dann, wenn ich danach weiterarbeite, irgendwie traue, die Dinge wieder als fremd wahrzunehmen. Und dann ist natürlich auch sehr anregend, finde ich, wenn man sich mit Leuten unterhält, die man eigentlich nicht mag und die man dadurch, dass man etwas Gutes hinkriegt, bezwingen oder knechten möchte. Das finde ich auch immer sehr anregend, dass wenn ich mit Leuten Kontakt hatte, die ich nicht mag und die mich gepiesackt haben durch ihre Unsympathischkeit, dass ich danach habe ich dann oft so einen Qualitätsboost in meinem Schreiben, weil ich denke, dieser weil Person die werde ich es heimzahlen.
Fertig ja, ganz machen.
Genau. Das ist aber was anderes. Das ist ja mehr.
Nee, aber das, ich finde das total, kann ich für mich nicht so behaupten. Ich finde es aber irgendwie total.
Das ist mein
Hauptantrieb. Sweet irgendwie, dass du, ja, ich weiß, aber dass du dir selber erzählen kannst, dass es diesen unsympathischen Personen auf eine richtig fiese Art und Weise reinfährt, wenn sie dann einen guten Text von dir lesen, dass sie dann so denken, so, oh Mist, geht das doch besser, als ich dachte. Scheiße, genau. Das hatte ich ihm gar nicht zugetraut, dieser Teufelskerl. Oh, ich ärgere mich. Also, dass du das so in dir aufsteigen lassen kannst, diese Vorstellung, das gelingt mir leider nicht.
Ja, ich mache das rein hypothetisch. Es ist halt dann wirklich, dass mir so ein bisschen, ich kann das aber fast herstellen, dass ich beim Schreiben dann so denke, naja, wenn X das jetzt lesen würde, würde er sagen, ja, naja, so habe ich mir das vorgestellt, dass der Redner ja so schreibt er da vor sich hin. Naja, genau so habe ich mir das gedacht. Und dann will ich aber halt, dass, wenn ich mir das vorstelle, dass X das liest, dass X genau das X denkt, ach du Scheiße. Du, nee, es ist eigentlich wirklich genauso, wie du es gesagt hast, nur es ist für mich hypothetisch. Ich male es mir aber sozusagen low-key aus.
Es ist, ja gut, okay. Vielleicht ist ja auch was dran. Ich meine, es passiert ja durchaus.
Ich ärgere mich immer, wenn meine Feinde was gut machen.
Die zwei, drei geheimen Feinde, die ich habe, plötzlich halbwegs okay Texte schreiben und man dann so zähneknirschend zugeben muss, okay, ja, ist schon in Ordnung. Aber
nee, die Größe habe ich nicht. Also dann in dem Moment passe ich automatisch meine Maßstäbe an. In dem Moment, wo die Feinde was Gutes machen, passe ich meine Maßstäbe, also wirklich, das ist stufenlos regulierbar, die passe ich dann so an, dass es wieder nach meinen angepassten Maßstäben wieder schlecht ist, was sie gemacht haben, selbst wenn es eigentlich gut ist.
Ja, okay, aber wie funktioniert das dann bei den Menschen, die du bezwingen willst mit deinen Texten?
Die sind nicht so clever wie ich, die haben nicht so eine stufenlos verschiebbare Qualitätsskala.
So. So, ich möchte dir auch echt.
Ja, danke, ich wollte gerade sagen, es wird gerade so ein bisschen wackelig.
Oh Mann, tut mir leid, ja. Vorhin habe ich dich beschimpft, jetzt zerstöre ich dein inneres,
mein inneres
Bild. Wie du deine Feinde zum Weinen bringst, weil sie erkennen müssen, was für ein Genie du bist. Ich habe irgendwie.
Ich will sie gar nicht zum Weinen bringen und ich will auch kein Genie sein. Ich möchte ihnen nur Unbehagen verursachen. Ich möchte einfach, ich möchte, dass sie es vielleicht sogar gar nicht richtig mitbekommen, sondern dass sie dann das Buch zuklappen und dass den Rest des Tages sie sich einfach mit sich selbst nicht so wohl fühlen. Das ist alles. Sie müssen es gar nicht in Verbindung bringen damit.
Okay.
Oh verstehe. Gott, ich weiß doch auch nicht, ey. Ach, weißt was mich zum Beispiel total, aber ich habe zum Beispiel jetzt, weil du das gesagt hast mit diesem, ja, wenn das so fremd ist und weggehen und was anderes und sich so distanzieren, da waren wir uns, glaube ich, gerade ganz einig, dass man dann die Dinge so anders plötzlich wahrnimmt und so. Ich finde gerade super, super anregend und ich weiß gar nicht genau, warum und ich weiß auch nicht so richtig, wo das hinführen wird. Ich habe das neulich schon mal auf Twitter geteilt, so einen komischen Podcast, komisch, weil der so eine komische Hybridform ist, der läuft auf YouTube. Und dann wird alle 10 Minuten mal so ein Diagramm oder ein Foto eingeblendet, weil es um Engineering Disasters, also wirklich so, ach, Sachen, die im Zugbau, in der Verkehrsplanung nicht geklappt haben, bis hin zu Gebäuden, die einstürzen, aber auch irgendwie so Fehlkonstruktionen, aber auch so Denkfehler und so. Und es ist alles so, ich finde das so toll, weil das es geht immer um so technische Strukturen, die irgendwie nicht funktionieren und wo letztendlich das menschliche Versagen nur eine ganz, ganz kleine Rolle spielt. Und plötzlich Dieser Podcast heißt Well, There Is Your Problem. Und die Brücke stürzt natürlich ein, weil irgendwann jemand die Entscheidung getroffen hat, wir verwenden dieses und jenes nicht so gute Material und statt doppelter und dreifacher Absicherung machen wir nur eine anderthalbfache und so weiter. Aber letztendlich geht es um die Technik und ich finde das zum Beispiel auch total toll, so sich mit sowas ganz Großem, mit so ganz unbezwingbaren Kräften irendwie so zu beschäftigen und dann daraus aus diesem Gefühl von so einer Hilflosigkeit und von so einer, ich bin dann sehr beeindruckt auch irgendwie davon und ich finde es natürlich auch unheimlich, weil es ständig davon handelt, dass irgendwelche Fußgängerüberwege einstürzen oder brennende Züge ungebremst in Kleinstädte rasen und so.
Oh Gott.
Und aus diesem, ich kann dann aus dieser Hilflosigkeit und aus diesem Unbehagen und dieser Faszination und dieser Angstlust, die ich dabei empfinde, kann ich dann so 2, 3, 4 Stunden später oder einen Tag später so ganz gute Sachen machen. Aber ich schreibe dann nichts über brennende Züge, die in Kleinstädte ungebremst fahren, sondern ich schreibe dann irgendwas über eine Begegnung zwischen zwei Menschen, Dialog, der misslingt. Verstehst du?
Angstlust, ja.
Also es gibt manchmal ich kann so Emotionen für mich irgendwo herstellen, die mich dann anregen, was zu schreiben, was thematisch nichts damit zu tun hat, aber wo die Emotion irgendwie so übrig bleibt, sozusagen. Und das finde ich nicht esoterisch, sondern das ist relativ pornös.
Okay, vielleicht geht es mir so ähnlich, wenn ich irgendwie wenn ich mit sehr eng umrissenen, aber sehr heftigen Leidenschaften konfrontiert bin bei anderen Leuten. Also wenn Leute so sich sehr, sehr, sehr leidenschaftlich beschäftigen mit einem Thema und sich dann auch richtig so in Rage reden können bei einer
so
bestimmten
politisch
Sache.
Und so, also, oder
Oder auch bei anderen Sachen. Also
oder wenn Leute ganz doll verliebt sind oder ganz schrecklich unglücklich sind oder so, das meinst du nicht?
Nee, das meine ich nicht mit Leidenschaft, sondern so, hier zum Beispiel, eine Figur in meinem neuen Buch ist so ein Vogelpäppler, der zieht Vögel auf. Und irgendwie hatte ich nicht so richtig so eine gute Vorstellung von dem und dann habe ich so ein paar YouTube-Videos geguckt von Leuten, die auf YouTube erklären, wie man wie man Vogelbabys aufzieht und so. Und und da sind auch ein paar Leute dabei, für die das wirklich eine Mission ist und die da total leidenschaftlich sind und die sich aufregen können über Leute, die da halt Fehler machen, die halt irgendwelche Vögel, die man gar nicht aufsammeln und denen dann irgendeinen Scheiß in den Schnabel stecken und so und die wirklich so abranten darüber, wie kacke das ist. Und sowas finde ich super toll. Also und zwar egal, welches Thema das ist. Es könnte auch, wie gesagt, sowas Ähnliches sein wie ein Brückeneinsturz oder so, wo sich jemand dann minutiös damit beschäftigt, warum Ding eingestürzt ist und wo der Fehler war und so. Aber wenn Leute so sehr klar umrissene Interessen haben und sich da so richtig, richtig, richtig einfuchsen, vielleicht weil ich das überhaupt nicht habe, sowas finde ich auch wahnsinnig toll und das meine ich gar nicht blöd, also ich will mich da überhaupt nicht drüber lustig machen. Ich finde es wirklich so eine, wenn man so eine Wutessenz oder Interessensessenz oder Leidenschaftsessenz irgendwie, wenn man der so gegenübersteht, das finde ich immer toll. Da habe ich auch mal das Gefühl, dass es mir was einhaut.
Du, ja, und ich kann mich daran erinnern, also das habe ich live miterlebt, als wir im September mit Maike auf Schreibreise waren, da hast du uns dann ja diese Videos gezeigt. Du hast, wir haben geschrieben, du hast für diese Figur recherchiert, du bist auf einen auch sehr spezifischen Vogelpäppler gestoßen und wir haben uns das, du hast uns dann auch die rumgeschickt, wir haben uns das angeguckt und es ist wirklich, also das muss ich auch sagen, das war für mich jetzt noch was anderes als diese so eine Konfrontation mit dieser Angst, die ich zum Beispiel bei diesen mein ganz großer Traum sind ja so Staudämme. Ja. Was ich da ganz, ganz faszinierend fand, war, dass einem diese Videos von diesem wütenden Vogelpäppler aus Brandenburg, glaube ich, die haben einem so einen richtigen Energiestoß gegeben. Diese Energie, oder? Ja, diese Energie genau. Hat sich so übertragen. Man hat so gedacht, ja, aber wirklich ganz genau. Und man hing da so ein bisschen am Tisch rum, wie das dann halt so nach 2-3 Stunden schon so ist mit so und so viel, keine Ahnung, Kokosmakronen und Brause-Ufos, Intus. Und hängt so ein bisschen auf Halbmast und frickelt da irgendwie rum. Und dann kommt so ein Typ, der halt komplett durchdreht, weil Leute Haferflocken an wurmfressende Vögel verfüttern. Und es hat einem wirklich so einen Energiestoß gegeben. Energie ist ja, echt, ne? Auch so ein ganz, ganz wichtiges. Genau, das meine ich jetzt wirklich nicht im Sinne von energetisch und Energiefelder, sondern wirklich so diese, so einen Energiestoß zu bekommen und sich so anregen zu und mitreißen zu lassen. In dem Fall war es ja für dich, für deine Thematik wichtig, aber man hat auch so echt so ein bisschen so einen Stromstoß bekommen, das, was man selber macht, auch wieder
bisschen ernster zu nehmen.
Ja, genau.
Das dachte ich nämlich auch so, wow, dieser Typ, der halt ein Freak ist und jetzt auch gar nicht so sympathisch, aber wie toll, dass der sich so aufregen kann darüber und mit so einer Leidenschaft dieser Sache nachgeht und wieso hänge ich hier halt so schlaff am Tisch rum und jammer nur rum, weil ich irgendwie nichts gebacken kriege. Ist doch irgendwie lächerlich. Ja, du hast recht. Das hat mich auch, da habe ich dann tatsächlich auch mal ein bisschen was geschrieben, aber naja.
Du, uns ist ja wirklich neulich und das vor 3 Wochen oder so ein Star gegen die Wohnzimmerscheibe gedonnert. Und wirklich mein allererster Gedanke war, ach du Scheiße, jetzt nichts falsch machen. Ja. Und ich hatte wirklich sofort Schiss vor diesem Typen.
Ja.
Und habe auch sofort die Kinder angeschrien, die sollen auf keinen Fall jetzt anfangen, den mit Haferflocken zu füttern. Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe auch gleich gesagt, nee, nicht anfassen. Und ich war wirklich ich war total, ich hatte echt Angst, dass dieser Typ mir im Nacken sitzt und ich möchte nicht sagen, dass ich mehr Angst hatte vor dem Typen als davor, dass es dem Star nicht wieder gut geht. Aber ich war dann total glücklich, weil wir es nämlich wirklich, ganz ehrlich, wir haben uns den angeguckt und der hat dann halt so ein bisschen so hat so mit den Flügeln so gebauscht und gezuckt und so weiter. Und ich habe dann zu den Kindern gesagt, lass uns mal einfach jetzt ein bisschen abwarten und vielleicht berappelt der sich wieder. Und nach einer halben Stunde wollten wir dann so einen Korb über den Vogel stülpen, damit die Nachbarskatzen ihn nicht in Stücke reißen. Und da war er weggeflogen. Und da habe ich gedacht, vielen, vielen Dank für diesen Vogelpäppler, diesen cholerischen Vogelpäppler, den du mir gezeigt hast. Denn der erste Impuls wäre natürlich gewesen, diesen kleinen Vogel irgendwie auf eine Decke zu setzen und mit reinzunehmen und mit ihm zu reden und ihn zu streicheln. Ja, und das wäre alles schlimm gewesen.
Ja, so ähnlich ist es mir passiert. Uns ist im Frühling eine Meise gegen die Balkontür gedengelt und da bin ich auch sofort hin und so ganz mütterlich, oh Mann, du arme kleine Meise, und wollte gucken, ob ich was tun kann für das Tier.
Ja,
und das Tier hat mich natürlich so erschrocken, dass es in die Wohnung geflogen ist und dann hier noch ein paar Mal gegen irgendwelche Wände geknallt ist und dann leider doch verstorben ist. Und es war wahrscheinlich meine Schuld, weil ich mich nicht im Zaum halten konnte. Tut mir leid.
Vielleicht magst du doch in die Shownotes dann nochmal reinschreiben, wie der cholerische Vogelpäppler, den ich völlig zu Unrecht dann als cholerisch bezeichnet habe.
Der war schon ziemlich cholerisch. Na, mal gucken, ob ich diese Perle des Internets mit anderen Menschen teilen möchte.
Ich glaube, man findet es, glaube ich, auch selber, wenn man ein bisschen
sucht.
Ja, ganz genau. Ganz genau.
Wollschweine sind ein bisschen robuster. Vögel vielleicht einfach nicht so meine Tiere.
Mir ist ja ein Vogel zugeflogen mal als Kind. Mir ist wirklich das passiert, was der Traum eines jeden Kindes, was sich in den Sommerferien unfassbar unmenschlich langweilt, weil nicht weggefahren wird und die Mutter arbeiten muss und man aber auch nichts zu tun hat und die Freunde alle irgendwie im Urlaub sind oder so. Und ich lag wirklich auf dem Wohnzimmerteppich, wir hatten da, lagen noch sogenannte Brücken aus so Schafwolle und hab da so wirklich so drin rumgewühlt so ein bisschen und war wirklich so, hatte so eine körperliche Langeweile und plötzlich hörte ich so ein Piepen und 1-2 Meter neben mir war ein Kanarienvogel. der sich, der bei uns auf dem Teppich saß und um den ich mich dann, also der war, der ist uns, wir haben dann noch so ganz pro forma so ein paar Zettel ausgehängt und Fridolin hieß der und hat mich eigentlich zu allem inspiriert, was ich jemals geschrieben habe, wenn ich an diesen magischen Moment zurückdenke. Inspiration, du hast es dann nachgeschlagen, kommt also von innen und also die Geistung geht in einen rein sozusagen.
Ja, Inspiratio, den Geist einhauchen.
Ah ja, alles
klar. Einblasen.
Okay. Sehr schön.
Ja.
Was ist eigentlich eine Muse? Hast du eine Muse? Hast du einen Muser?
Nein.
Okay. Also, ich bin, ja, nee, bin ich, nein. Nee. Möchte ich auch gar nicht sein.
Ich wäre auch nicht so gern eine Muse.
Ist ja auch, ich weiß überhaupt nicht, was man als Muse macht, ehrlich gesagt.
Du liegst nackt irgendwo rum und inspirierst.
Warum nackt?
Weil.
Das Wort Muse hört sich so an, oder? Als wäre man schon nackt. Das
ja,
ist so ein bisschen so. Es ist so onomatopoetisch, dass man eigentlich denkt, ja.
Ich weiß auch nicht. Wurde es mir überliefert, dass man da irgendwie, dass man halt bei irgendwelchen großen Geistesgrößen nackte junge Frauen auf Rekamieren sich rumregeln und das ist die Inspiration für irgendwas.
Ja. Davon sind wir leider wirklich, was heißt leider, de facto sehr weit entfernt.
Ja. Ja, aber hast du eine Muse, Till?
Hab ich eine Muse?
Je öfter man es ausspricht, umso merkwürdiger hört es sich an, Muse. Schon ist man irgendwie bei.
Ja, ist ganz komisch. Hier ruft auch schon die.
Die Musenpolizei an.
Die eklige Wortpolizei an. Ich komme leider nicht an mein Telefon ran, wir müssen uns jetzt kurz das Klingeln anhören. Es ist nicht die Mailbox übrigens, es ist das andere Telefon.
Ich habe schon abgehört, was du drauf gesprochen hast.
Ja, es tat mir natürlich wahnsinnig leid, weil Olivian angerufen hat und wahrscheinlich auch ganz viele andere liebe Menschen. Mhm. Aber abgeschaltet ist abgeschaltet, ja, was soll sein?
Jahr, im neuen Jahr geht's weiter und ey, ihr hättet es euch früher überlegen können, mal ehrlich. Was soll das leider sagen? Wochenlang hat keiner angerufen. Und dann alle auf einmal. Jetzt müssen wir das erstmal abarbeiten.
Ich will noch eine Sache sagen, es ist so ein bisschen komisch, aber ich stelle mir schon bei eigentlich jedem Buch, das ich schreibe, vor, dass ich möchte, dass meine Frau es gerne liest. Insofern weiß ich, ob man, es ist, glaube ich, es wird es aber nicht als Muse, sondern als Benchmark.
Ja, na klar, ja, natürlich. Das möchte ich natürlich. Ich möchte auch, dass mein, zuerst und vor allem mein Mann es gerne liest. Ja, aber wie du sagst, ja, Benchmark. Aber Muse,
ja.
Glaube, das würde ihm nicht gerecht, wenn ich sagen würde, er ist meine Muse.
Und ich fand es sehr schwierig, weil.
Schön, wenn er ab und zu nackt auf der Couch liegen würde, während ich schreibe, aber.
Also stelle ich mir das vor bei euch in Prenzlauer Berg. Jetzt möchte ich gar nicht mehr darüber hören, dass es nicht so ist.
Nee, leider.
Sag mal, und haben deine Kinder sich eigentlich jemals von dir gewünscht, dass du ein Kinderbuch schreibst?
Sie haben mich gefragt, warum ich das nicht mal mache, aber ich weiß nicht, ob das als Wunsch zählt und ich glaube, der Wunsch ist nicht so sehr inhaltlich begründet, dass sie so gerne lesen möchten, was ich schreibe, sondern sie meinten, da kannst du bestimmt viel mehr Geld mit verdienen.
Ja, haben sie gesagt. Okay. Schöner Gedanke.
Ja.
Ich bin nicht sicher, ob es stimmt.
Ja,
aber
habe ich auch gesagt. Wahrscheinlich stimmt es nicht, liebe Kindlein. Aber nein, aber deine Kinder haben sich das bestimmt von dir gewünscht.
Nee, Katharina hat sich das, Robert nicht, aber eigentlich wollte ich die Namen von meinen Kindern nicht immer sagen, aber meine Tochter hat sich das gewünscht. Und zwar wirklich auch zu so einer Zeit, wo, ja, ich habe sehr lange vorgelesen, also wir haben oft vorgelesen und wir haben dann auch oft uns so über Geschichten und so weiter unterhalten und das war schon so eine Zeit, da war sie so 8, 9, 10, da hat sie gesagt, oh, ich wünsche mir, dass du mal ein Kinderbuch schreibst und das fand ich natürlich total süß, ja genau, total lieb und ich habe aber dann gemerkt, dass ich damit komplett überfordert bin. Also ich hätte es einfach so wahrscheinlich gern, ich hätte es wirklich gerne mal gemacht. Ich würde es auch jetzt gerne noch machen. Ich traue es mir nicht so richtig zu. Aber ich habe das da gemerkt, dass da so eine Anregung sozusagen ausgesprochen wurde von einer Person, nämlich 10-jähriges Mädchen, wo ich das Gefühl hatte, die werde ich wahrscheinlich enttäuschen und das möchte ich nicht. Ja. Und wenn, also das, ich habe mich damit wirklich, ich habe dann auch gedacht, na dann schreibe ich mal so 20 Seiten zu Weihnachten irgendwie, also aber es ging nicht, es ging einfach nicht. Ich hatte wirklich, ich hatte nie in meinem Leben solche Anti-Inspiration / Versagensangst.
Ja, diese Ängste hätte ich auch, was zu schreiben, was meine Kinder dann, und ich glaube, inzwischen wären sie in einem Alter, wo sie es wahrscheinlich eher peinlich fänden.
Worüber sprechen wir denn nächstes Mal? Wir haben ja noch wirklich viele Themen. Ich glaube, wir machen das wieder so ganz...
Du, wie uns die Themenmuse küsst, genau. Überlegen wir uns das in den
ganz
nächsten
genau.
Tagen, was als nächstes
dran ist. Wir werden uns die Themen nochmal angucken, die Vorschläge, und werden einfach gucken, was wir am inspirierendsten finden.
Genau, und Katharina kriegt eine Tasse.
Was machst du heute noch?
Ich schreibe noch ein bisschen und dann helfe ich meinen Kindern, ihre Zimmer umzudekorieren.
Wow, oh, wie toll, wie schön. Ich gehe tatsächlich gleich zur Therapie und werde dann... jetzt ein kleines Leak, wann das hier alles entsteht, werde dann anfangen, Adventskalender vorzubereiten. Das ist, ja, ich sag dir,
nächste Woche, ne? Ich habe auch gestern einen Adventskranz gekauft. Bastelst du selber?
Nee, die machen, also den Adventskranz machen bei uns traditionell Diana und unsere Tochter, ja.
Sehr schön, sehr schön. Nee, das mache ich nicht mehr, ich habe einen gekauft. Ich freue mich immer so, wenn das vorbei ist und das.
Was? Wie bitte?
Und ich liebe Weihnachten, aber ich hasse Adventskränze. Ich bin jedes Jahr froh nach dem vierten Advent, wenn ich das Ding einfach so, wie es ist, in die Tonne kloppen kann.
Ja, okay, das verstehe ich ein bisschen. Ich bin auch nicht der allergrößte Adventskranz-Fan, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Aber es gehört dazu. Gerade in diesen dunklen Zeiten muss man an den Traditionen festhalten.
Ich freue mich schon auf unsere 50. Folge, die ist leider erst in 10 Folgen, aber ich habe so eine gute Idee für die 50. Folge.
Warum verrätst du mir nicht, ne? Komm, wir sagen jetzt mal Tschüss und dann vielleicht verrätst du mir ja dann doch.
Schöne Adventstage, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören.
Jo.
Tschüss. Ciao.